HR Info, der Tag in Hessen.
Ich bin Gabi Beck, hallo. Das Land Hessen unterstützt Jugendliche mit Lernschwierigkeiten und macht dafür 70 Millionen Euro locker. PUSH heißt dieses Programm, zusammengesetzt aus Praxis und Schule. Die Schüler sollen so unterstützt werden, dass sie ihren Hauptschulabschluss machen können. Christoph Schelt berichtet.
Ich habe die Grundbasis von PUSH-Klasse gelernt.
Thomas, 19 Jahre alt. Vor 3 Jahren war er selbst noch Schüler an der Alexander-von-Humboldt-Schule, einer integrierten Gesamtschule in Rüsselsheim. Das Lernen fiel ihm schwer, vor allem wegen der Sprache. Doch dann kam der PUSH. Und das ist durchaus doppeldeutig gemeint. PUSH im Sinne von Anschieben auf jeden Fall.
Ich bin in Deutschland vor 4 Jahren gekommen. Und ich habe also ein Jahr lang Deutsch gelernt. Und weil mein Deutschniveau nicht so gut war, bin ich also hier gekommen. Die deutsche Sprache hier, die man verwendet, ist ein bisschen einfacher als die anderen Klassen.
Die Abkürzung PUSH steht aber eigentlich für Praxis und Schule und ist ein Programm des Hessischen Kultusministeriums. Vom hohen Praxisanteil im Programm war auch Thomas begeistert.
Man macht sozusagen eine Berufsvorbereitung. Man macht auch Praxis.
Auch in Betrieben.
Wir haben uns beschäftigt mit Metalltechnik und Elektrotechnik auch. Und ich habe gesehen, dass dieses Beruf gefällt mir und ich habe mich entschieden, einfach diesen Beruf zu folgen.
Kultusminister Alexander Lorz von der CDU hört solche Berichte gerne. Sein Ministerium will mit PUSH Schulabbrüche verhindern und jeder Schülerin, jedem Schüler mindestens zum Hauptschulabschluss verhelfen.
Dieses Programm adressiert einfach eine ganz bestimmte Zielgruppe von Schülerinnen und Schülern, die im Normalbetrieb des Regelunterrichts halt ihre Schwierigkeiten haben oder vielleicht durch den Rost fallen würden und die aber durch die Einbindung in die betriebliche Praxis vor allem und durch den Kontakt auch mit der beruflichen Schule auch dazu animiert werden, hier den Einsatz zu bringen, den man halt dann auch für einen guten weiterführenden Schulabschluss braucht.
Bis 2027 stehen 70 Millionen Euro bereit. Geld aus dem Europäischen Sozialfonds der EU. Schülerinnen und Schüler mit erheblichen Lern- und Leistungsrückständen sind die Zielgruppe. Mit dem Geld werden sie individuell gefördert, in extra Klassen, kleinen Gruppen, mehr Betreuung. Gut angelegtes Geld findet Michaela Jeckel-Oswald, seit 5 Jahren Klassenlehrerin der PUSH-Maßnahme.
Durch unseren PUSH-Coach wird die Klasse unterstützt im Hinblick auf Bewerbungen, Ausbildung und so weiter.
Bei PUSH geht es nämlich nicht in erster Linie darum, den Lehrplan durchzupauken. Vielmehr sollen die Angebote den Schülern helfen, ihr Selbstwertgefühl zu steigern, sich selbst für eigene Ziele einsetzen, Verantwortung übernehmen. Das wird hier ganz praktisch geübt. Christoph Degen ist der bildungspolitische Sprecher der größten Oppositionspartei im Hessischen Landtag, der SPD. Dass leistungsschwache Hauptschüler mit dem Programm einen zusätzlichen PUSH erhalten, findet er gut.
Was ich schade finde, ist an PUSH auch, dass es natürlich ein Reduktionismus ist auf Kosten von Politikunterricht und Fachunterricht. Und da auch anderes dafür wegfällt.
Denn die PUSH-Stunden gibt es nicht zusätzlich zum regulären Unterricht, sondern stattdessen. Den 19-jährigen Thomas hat das nicht gestört. Er hat PUSH erfolgreich durchlaufen und kann jetzt als Vorbild dienen. Er macht eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker bei Opel in Rüsselsheim.
Kultusminister Lorz hat sich über PUSH informiert, ein Programm, das Schülern hilft, ihren Hauptschulabschluss zu machen. 9 Monate Krieg in der Ukraine am 24.02. hat alles begonnen. Und viele sind auch zu uns nach Hessen davor geflüchtet. So auch Andrei Postuschenko, ein Landwirt aus Cherson mit 400 Kühen in seinem Betrieb. Cherson, der Stadt in der Ukraine, die schon relativ zu Beginn des Krieges von den Russen eingenommen worden ist und jetzt wieder frei ist. Bernd Rothenberger über seine Situation.
Andrei Postuschenko verwaltet einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Region Cherson und er erzählt im hr-Info-Interview, dass seine Mitarbeiter sich wohl nicht evakuieren lassen werden, auch wenn sie anderswo einen besseren Zugang zu Strom, Wärme und fließendem Wasser haben.
Auf der anderen Seite habe ich ja den Milchviehstall, wo diese 400 Kühe täglich gemolken werden müssen und da können wir einfach nicht aufhören. Für die meiste Bevölkerung ist es wahnsinnig kompliziert, jetzt ihre Häuser zu verlassen und irgendwohin wegzufahren, wo man keine Unterkunft hat, wo man keine Arbeit hat.
Postuschenko selbst ist gerade in Hessen, aber er plant, in den kommenden Wochen in die Region Cherson zurückzukehren, trotz all der Widrigkeiten, die es dort gibt.
Ich kann einfach nicht mehr irgendwo in der Westukraine oder hier zum Teil in Deutschland sitzen, wenn ich weiß, dass meine Leute da sind. Ich komme jetzt mit vielen Dingen, die man dort braucht, wie zum Beispiel Medizin, Akkus. Also ich werde schon das Auto vollpacken und mit den Sachen dahin fahren, die die Leute jetzt genau brauchen.
Andrei Postuschenko fährt aus Hessen zurück in seine Heimat Ukraine, weil er dort präsent sein möchte, wo auch seine Mitarbeiter bleiben. Bernd Rothenberger hat berichtet. Schwärme von Helikoptern über Nordhessen in der nächsten Zeit, das kann laut werden. Die Heeresflieger in Fritzlar üben den Nacht- und Tiefflug. Die Soldaten müssen üben für die sogenannte Bündnis- und Landesverteidigung. Ab dem 1. Januar werden sie zur Very High Readiness Joint Task Force beordert und damit zur Speerspitze der NATO. Und diese Aufgabe nehmen die Soldaten und Soldatinnen in Fritzlar ziemlich ernst, erzählt uns Till Möller.
Jetzt wird gefunkt und dann geht's auch schon los. Ja?
Das war der Staffelkapitän. Aus Sicherheitsgründen dürfen wir nur seinen Vornamen nennen. Dirks Übungsflug ist gerade zu Ende gegangen. Das Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar probt den Tiefflug bzw. Tiefstflug.
Mit extrem tief meine ich jetzt, dass wir uns, je näher wir an den Feind rankommen, immer tiefer bewegen. Und das ist zum Schluss 1-2 Meter zwischen den Bäumen entlang. Und das ist natürlich auch manchmal dann für uns auch sehr fordernd, aber auch für Dritte, die das beobachten, auch manchmal erschreckend. Das ist aber eine Notwendigkeit, weil ohne Übung, ohne Drillmäßig, ohne die Erfahrung im Tiefstflug kann man in einer realen Situation nicht bestehen.
Eine Situation, die realer nicht sein könnte, was, wie Kommandeur Sönke Schmuck erläutert, eine Verlegung bedeuten könnte binnen 7 Tagen.
Das heißt, es ist alles verpackt, es ist alles auf Fahrzeugen, die Fahrzeuge sind aufgefahren. Da vorne liegt die zusammengestellte schusssichere Weste. Das heißt, wir sind in 0, nichts einsatzbereit und bewegen uns dahin, wo der Auftrag uns hinführt.
Ziel sehr wahrscheinlich die NATO-Ostflanke. Der russische Angriff auf die Ukraine und der Krieg haben die Karten neu gemischt. Oberst Schmuck versteht die Übung und den Dienst in der NATO im kommenden Jahr daher auch als Abschreckung für Putin.
Je besser wir dort aufgestellt sind, je einsatzbereiter wir dort sind, desto geringer ist aus meiner Sicht das Risiko, dass er sich tatsächlich dieses Abenteuer antut.
Die Situation in der Ukraine will auch Staffelkapitän Dirk nicht ausblenden.
Das ist natürlich echt erschreckend, auch für uns alle, dass sich eine Kriegslage, wie sie im Moment herrscht, gar nicht so weit weg hier, in so kurzer Zeit entwickeln konnte. Andererseits muss ich sagen, wir sind ein professioneller Verband und wir haben auch in den letzten Jahren so viel Erfahrung gesammelt in Mali. Wir waren in Afghanistan. Wir haben doch schon einiges erlebt. Viele haben einiges erlebt. Und das sind dann auch alles gestandene Persönlichkeiten und gestandene Piloten. Und deshalb begegnen wir solchen Situationen eigentlich echt professionell.
Hubschrauberstaffel der Bundeswehr trainiert in Nordhessen. Till Möller hat berichtet. Nicht die Heizung im eigenen Keller haben, sondern Heizungswärme aus einem Heizkraftwerk in der Nähe beziehen, das gleich mehrere Wohngebiete versorgt. Man sieht sie manchmal, diese dicken Rohre, durch die das warme Wasser fließt. Und am besten nutzt das Heizkraftwerk auch noch die Wärme, die zum Beispiel bei der Verbrennung von Müll abfällt, dafür. Das hört sich gut an und ist klimafreundlich. Allerdings gibt es mittlerweile immer mehr Kritik von Verbraucherschützern und Politikern. Der ganze Markt sei zu intransparent. Anbieter würden Fernwärme oft zu teuer verkaufen. Die Kunden könnten sich nicht wehren. Solche Fälle gibt es auch in Hessen. Ursula Meier.
Von Fernwärme hat Familie Packner aus Schwalbach lange viel gehalten, denn sie konnte damit ihre 85 Quadratmeter große Wohnung klimafreundlich heizen. Doch vor 2 Wochen bekam die Familie Post von ihrem Energieanbieter E.ON. Statt wie bisher 100 Euro soll sie ab Dezember 560 Euro pro Monat zahlen. Dazu ist eine Nachzahlung fällig, rund 1.600 Euro. Für Familienvater Peter Packner ein Schock.
Und ganz ehrlich, das ist für uns unbezahlbar. Wir sind beide berufstätig, verdienen eigentlich gut, aber das für Heizung kann man auch nicht die Kosten übernehmen.
Familie Packner fühlt sich ausgeliefert, weil sie den Anbieter nicht wechseln kann. Auf Nachfrage begründet E.ON die hohen Preissprünge mit dem Ukraine-Krieg und den Verwerfungen an den Energiemärkten. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es, Zitat:
Damit sind auch die Kosten für die Erzeugung von Energie drastisch und unmittelbar gestiegen. Mit wiederum deutlichen Auswirkungen auf die Fernwärmeerzeugung und damit auch auf die Fernwärmepreise in Schwalbach.
Der Bad Homburger Rechtsanwalt Werner Dors hat sich auf Fernwärme spezialisiert. In letzter Zeit melden sich bei ihm immer mehr Verbraucher, die die Preiserhöhungen ihrer Energieanbieter nicht nachvollziehen können. Dass die Familie aus Schwalbach allerdings fünfmal so viel zahlen soll wie bisher, findet auch er extrem.
Wir haben diese Preissteigerung, bedingt auch durch den Ukraine-Krieg, das steht ohne Zweifel. Nur andere kommen halt mit sehr viel weniger Preiserhöhungen aus. Und der Fall, der hier zur Diskussion steht, ist auch verglichen auf ganz Hessen ein Extremfall.
Das Problem ist allerdings laut Dorst, die Energieanbieter berechnen ihre Preise anhand von komplizierten Formeln. Dadurch ist das Ganze aus Sicht des Rechtsanwalts schwer nachzuvollziehen und wenig transparent. Sollten Kunden wie die Familie Packner Zweifel an ihrer Fernwärmerechnung haben, empfiehlt Werner Dors:
Zahlungen ab sofort nur noch unter ausdrücklichem Zahlungsvorbehalt, gegen alle Rechnungen schriftlich Widerspruch einzureichen und gegebenenfalls, wenn das eigene Budget überschreitet, eine Teilzahlung oder eine Ratenzahlung vorzuschlagen.
Denn Dors warnt, wer gar nicht zahle, dem könne der Versorger am Ende den Hahn abdrehen und die Fernwärme einstellen.
Wenn die Abrechnung über Fernwärme das Haushaltsbudget überfordert. Ursula Meyer hatte den Fall und hat uns auch erzählt, wie man sich in so einem Fall verhalten sollte. Kommen wir gut über den Winter, reichen Gas und Strom, jedes Watt scheint zu zählen, im Moment zumindest. Jetzt gehen ja viele regelmäßig ins Fitnessstudio und treten auf dem Standfahrrad ordentlich in die Pedale. Und auf dem Display sieht man dann, wie viel Watt man gerade erzeugt. Da hat sich unser Reporter Hermann Diehl gedacht, das könnte man doch nutzen. Er hat sich in einem Fitnessstudio in Fulda umgeschaut und ist dieser Frage nachgegangen.
Es ist früh am Vormittag und Karin Lindner tritt schon fleißig in die Pedale. Gut 80 Watt zeigt die Anzeige und die hält Lindner locker und leicht.
Kann noch sprechen, muss nicht schnaufen.
Diese 80 Watt also könnte sie jetzt eigentlich liefern und damit rechnerisch zum Beispiel den Strom für den Kühlschrank bereitstellen, damit nach dem Sport das Weißbier gut gekühlt ist.
Dann müsste aber, glaube ich, andauernd jemand fahren. Sonst ist das schöne Weißbier auch ein bisschen warm.
Es müssten mehr Menschen mitmachen, aber das ist im Fit und Fun ja kein Problem. 40 Geräte, die Strom erzeugen könnten, stellt Daniel Feiß seinen Kunden zur Verfügung. Und am Abend kommen dann die eher sportlich Orientierten. Die radeln mit 100 bis 200 Watt im Schnitt, sagt Feiß. Fix gerechnet, 40 Geräte mal 100 Watt im Schnitt über 10 Stunden am Tag, aber nur zu einem Viertel belegt und schon hätte man 4 Kilowattstunden erradelt.
Das wäre natürlich super, wenn man das irgendwie nutzen könnte in Zukunft. Ich weiß allerdings nicht, wie da jetzt der Stand der Dinge ist momentan, ob es da Möglichkeiten gibt, das auf Dauer zu nutzen.
Es könnte gehen, zumal Fei auf seinem Fitnessstudio bereits eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat mit Speicher. Gerd Röder installiert mit seinem Unternehmen Kerbel in Fulda solche PV-Anlagen. Und grundsätzlich, sagt der Elektroingenieur, grundsätzlich ginge das schon. Und man könnte, sagen wir, 10 Kilowattstunden an guten Tagen sparen.
10 mal 40 Cent, 50 Cent könnte man dagegen rechnen, das ist richtig. Wahrscheinlich ist sogar die Heizenergieleistung, die die Leute abstrahlen beim Strampeln, höher als die Elektroleistung, die man in die Batterie einspeisen kann. Allerdings, ich würde eher versuchen, die Abwärme der Menschen zu nutzen.
Das heißt also, technisch geht es wohl, die erstrampelte Leistung als Strom zu speichern und zu nutzen. Allein richtig rechnen tut es sich nicht. Allerdings, es schadet ja auch nichts, das Wenige zu nutzen. Wenn es also solche Räder gibt, zu einem vernünftigen Preis, Fitnessstudio-Betreiber Sebastian Fei würde sie nutzen und so vielleicht 1500 Kilowattstunden im Jahr einsparen.
Peanut, ja, das stimmt, aber trotzdem, Kleinvieh macht ja auch Mist. Ich denke, auf Dauer würde sich das auch rechnen.
Strampeln, um Strom zu erzeugen, eine originelle Idee von Osthessen-Reporter Hermann Diehl. Er hat das am Beispiel eines Fitnessstudios in Fulda mal durchgerechnet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere News aus Hessen auch auf hessenschau.de.